Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat auf Lightbeat Radio. Hallo Florian.
Hallo Arno.
Ja, lieber Florian, wir sind aus der Sommerpause zurück, der zweiten kleinen. Und passend dazu sind die Temperaturen auch wieder gesunken.
Ja, heute war schön, oder?
Ach, ein bisschen wärmer könnte es sein.
Ja, finde ich. Reicht mir. Das reicht mir.
Ja, ich glaube, wir haben diesmal zwei Themen, die unser Wochenende involvieren.
Ja.
Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ja, mir ist nämlich gerade noch was ganz Kleines eingefallen. Und zwar haben wir das bei uns in der Grauzone gepostet. Es war ja jetzt im Moment der Aufnahme, wenn die Hörer das hören, sind ja schon ein, zwei Wochen rum, war der Sedan-Tag, als wir den Franzosen den Hintern versohlt haben. Und da hat ein Kollege ein altes Bild aufgetrieben von 1910, als der Sedan-Tag noch gefeiert wurde. Ich glaube, 1919 wurde er abgeschafft in der Weimarer Republik. Und da ist das Programm oder die Ausschreibung des Bremer Alten Gymnasium, also was an diesem Feiertag veranstaltet wird. Und das kann ich mal kurz vorlesen, fand ich ganz interessant. Punkt 1, Egmont-Ouvertüre von Beethoven. Punkt 2, Vortrag: Die Bedeutung der Leibesübung für die Stärkung der Wehrkraft. Punkt 3, Choral. A, wem Gott will rechte Gunst erweisen. B, das Wandern ist des Müllers Lust. C, wohlauf, die Luft geht frisch und rein. Dann geht's weiter mit Volksweisen, Weber, Goethe, Presper, kenne ich alle gar nicht, Rückert, Müller und Uhland. Und dann endet das Ganze mit dem finnischen Reitermarsch und die Feier ist beendet. Also fand ich ziemlich beeindruckend, dass irgendwie eine Schule so ein Programm aufstellt an dem Feiertag. Und vor allem, dass die Schüler, ja, ob das jetzt musische Schüler sind, vermute ich mal, einfach diese Ouvertüren spielen können und da in den Choren gesungen haben. Also krass.
Das macht strenge Erziehung gepaart mit keinem Smartphone aus Kindern.
Genau, aber dann habe ich halt, also die Leute haben dann alle rumgeungt hier bei mir und ich ja auch, um Gottes Willen, das Niveau ist so gefallen nach 100 Jahren. Aber was man eben vergisst, damals waren auf dem Gymnasium, ich glaube 1%, 0,5% eine Alterskohorte, die besten. Jetzt sind es Richtung 50% und dann braucht man sich ja auch nicht wundern, dass sowas nicht mehr stattfindet.
Gibt es ja auch genug anderes mittlerweile, wo du dich mit involvieren kannst. Und so ein kleiner, süßer Kinderchor, der stumpf, schräg singt, ist doch auch was Schönes.
Ja.
Da kommt doch die Emotionen viel, viel besser rüber.
Man könnte ja wenigstens mal die Europahymne singen, dann wäre es halt auch Propaganda, aber ich glaube, das kriegt halt auch keiner mehr hin.
Ja. Jetzt musst du mir aber geschichtsvergessenem Typen mal erzählen, der Sedantag, wahrscheinlich Einigungskrieg, 1871, was ist an dem Tag passiert, war oder wann haben wir den Franzosen nochmal, wann hat Deutschland den Franzosen die Hintern versohlt?
Also doch, ich glaube, es war am 2. September dann 1970 und da haben halt eben Truppen von Württemberg, Sachsen, was gab es denn noch für welche, von 4, 5 großen Kurfürstentümern, wahrscheinlich auch kleine dabei, haben dann in der Schlacht von Sedan die Franzosen besiegt. Ob das so heroisch war, weiß ich gar nicht, militärhistorisch kenne ich mich eher nicht aus, es wurde dann sehr schnell hochstilisiert. Und weil man dann eben gemeinsam den französischen Feind besiegt hat, hat ja dann Bismarck es geschafft, mit dieser außenpolitischen, mit diesem genialen militärischen Schachzug dann eben die deutsche Einigung voranzubringen. Das heißt, die Hohenzollern, Wilhelm I., wurde dann im Nachhinein im Spiegelsaal von Versailles, müsste das gewesen sein, ist dieses berühmte Bild.
Genau.
Und dann wurde er zum Kaiser gekrönt. Und es wurde zum ersten Mal, hat man es eben geschafft, die deutschen Stämme in Anführungszeichen zu einen. Und dann ist eben das zweite deutsche Kaiserreich entstanden.
Also ein Trauertag für alle Liberalen, die sagen.
Föderalen vor allem.
Oder für allen Liberal-Föderalen, der Sedantag.
Ja, deswegen, also die Liberalen waren damit, glaube ich, gar nicht mal so unglücklich am Anfang. Aber interessant ist halt eben, dass diese Reichseinigung ja in konservativen, in rechten Kreisen eigentlich sehr positiv dargestellt wird. Ich persönlich bin da so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite hat man dann eine deutsche Einigung, es ist eine Blütezeit angebrochen, die halt auch in den Chorauftritten von 1910 auf Bremer Gymnasien festzustellen ist. Auf der anderen Seite hat man einfach die deutsche Vielfalt eingeebnet oder zumindest zu Grabe getragen, um halt dem deutschen Zentralismus Platz zu machen. Also so ein zweischneidiges Schwert.
Ja, das ist ja auch ein bisschen die Frage, die oder die These, die dann öfter aufgestellt wurde. Ist nicht die Blüte im Kaiserreich auf die Ereignisse vor der Gründung des Kaiserreichs hinaus, hinauszuführen, auf die, wie nennt man das denn, herzuleiten aus den Ereignissen vor der kaiserlichen Gründung des Reiches, weil dort die ganzen Vielfalt und die ganze, oh Gott, Vielfalt, wenn ich schon sage.
Ja, sag mal, der Wettbewerb zwischen den Fürstentümern.
Genau, und dass der halt jetzt dann geerntet wurde, die Früchte, aber die Saat halt schon viel früher in den Boden gesetzt wurde.
Also ich
und das halt eine einmalige Saat war, die man
ernten konnte. Also ich glaube, dass natürlich, dass das von Vorteil war, dass es diese Vielfalt damals gab und dieser Wettbewerb zwischen den Fürstentümern. Aber was halt nicht vergessen werden darf, diese Reichseinigung, die 1870 stattgefunden hat, da gab es sehr, sehr wenig wirtschaftliche Beschränkungen. Das heißt, selbst in den ersten 10, 20, 30 Jahren war der Steuersatz immer noch so eklatant niedrig, dass man zwar gemeinsame Standards und auch eine Freihandelszone dann entwickelt hat, aber der Staat war halt nicht so dreist und hat dann erstmal die Steuern angezogen wie ein Wahnsinniger. Das hat er nach und nach dann gemacht, auch wegen der Sozialgesetzgebung. Aber ich meine, wir werben ja immer damit in der Krautzone. Es war ein Mehrwertsteuersatz von, ich glaube, 1% am Ende. Am Anfang gab es gar keinen. Es war ein Reichensteuersatz von knapp 10-15%. Also es waren liberal gesehen oder anti-staats gesehen, also absolut paradiesische Verhältnisse damals.
Zumindest steuertechnisch gesehen. Ob der Polizeistaat und ähnliche Sachen, die vielleicht davor herrschte oder andere Einschränkungen, das waren. Aber wirtschaftlich gesehen war es tatsächlich so, dass es im Kaiserreich besser war als heutzutage. Und da kommen wir vielleicht wieder aus der Vergangenheit in der Zukunft zugewandt.
Ja.
Und
oh, schön.
Ja, ne? Irgendwoher war das aus irgendeiner Hymne. und die Hymne war ja damals von der DDR und da haben ja jetzt Wahlen stattgefunden.
Das war eine erstklassige Überleitung, da muss ich nochmal meinen Hut ziehen.
Ja, darauf erstmal Prost in dem Sinne.
Prost,
ja. Auf die Überleitung. Und ich weiß nicht, wie bist du? Guckst du dir diese Wahl ab 18 Uhr, diese Wahlausgänge an?
Mit Fernsehen, damals habe ich das immer gemacht, weil es wirklich spannend war, dann irgendwie alle 10 Minuten die aktualisierten Zahlen zu kriegen, aber ohne Fernsehen jetzt gar nicht mehr und so um 8, 9 google ich dann schnell, was irgendwer geschrieben hat und dann weiß man ja eigentlich relativ sicher, wie es ausgegangen ist.
Also bei mir ist so, ich gucke mir das tatsächlich 18 Uhr an, kurz vorher den Livestream für ARD und ZDF angemacht, weil ich früher immer das Gefühl hatte, dass das die einzige Zeit ist, wo der perfekt durchgeskriptete Politiker nicht funktioniert.
Ja,
also, ich weiß nicht, die ganzen Fernsehsendungen da, Anne Will und Co., das kann man sich ja nicht mehr angucken, dass sie auch nur aufeinander einprügeln und alle auf den einen, 5 gegen 1 oder wie auch immer die Sendung zustande kommen. Aber früher war es so, dass an diesem Wahlabend, hatte ich zumindest in meiner Erinnerung die Sache, dass es da tatsächlich so war, dass da echte Überforderung bei den Politikern zu sehen war und dass man sie da so ein bisschen aufs Zahnfleisch fühlen konnte. Und jetzt, gerade bei diesen Wahlen, war ich so enttäuscht darüber, dass auch da mittlerweile schon der Schauspielunterricht oder was die Leute da auch immer nehmen, schon so weit ist, dass man selbst da nichts mehr erfährt. Und dass da auch Plattitüde an Plattitüde gereiht werden. Und ich habe dafür einen Schuldigen ausgemacht. Und darüber wollte ich mit dir sprechen.
Aber nicht Merkel, oder?
Nein.
Okay.
Und zwar die Wahlbefragungen, die im Vorhinein stattfinden.
Ja.
Es ist ja so, dass wir jetzt fast jede Woche eine neue Wahlbefragung stattfindet. Wie würden Sie wählen?
Umfrage, Sonntagsfrage so.
Genau, die Sonntagsfrage und ähnliche Dinge. Und das natürlich den ganzen Überraschungsmoment wegnimmt. Jetzt ist natürlich so, ne, die AfD hatte wieder mal 3% mehr als in den Prognosen vorhergesagt oder in den Befragungen vorhergesagt, aber das ist ja fast schon Standard. Jetzt stell dir mal vor, es hätte keine Befragung gegeben Und es wäre das Ergebnis passiert. Und eine Partei hätte 20% mehr, eine andere wäre, die ehemalige Volkspartei wäre auf 8% zusammengeschrumpft.
Ja.
Das wäre sowas Echtes. Und da ist mal eine Überlegung, muss der Staat da verbieten, Wahlbefragungen durchzuführen, Wahlumfragen durchzuführen?
Da muss ich noch länger drüber nachdenken, aber ich zumindest schieße ich nicht aus der Pistole, aus der Hüfte und sage, nein, Staat, verpiss dich. Weiß ich gar nicht. Ich fände es eine interessante Sache, wenn man das nicht mehr machen würde. Aber das gibt es auch schon ewig, deswegen weiß ich nicht, ob deine Herleitung so ganz stimmig ist, weil diese Sonntagsfrage gibt es ja, glaube ich, seit 1945 schon in den großen Blättern. Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, diese Prognosen, die sind ja immer am gleichen Tag, ne? Also vor 18 Uhr. Und die sind
ja erschreckend
genau schon immer.
Genau, es sind diese Prognosen, das sind diese Befragungen nach, sobald die Leute aus der Wahlkabine kommen, werden die direkt befragt und dann können sie das angeben, was sie gewählt haben. Und es ist wohl auch so, dass diese Nachwahlbefragungen schon ab 14 Uhr erste Ergebnisse liefern. Das heißt, die ganzen involvierten Politiker und Medienleute wissen schon ab 14 Uhr die grobe Richtung. Also die wissen, ist jetzt ist tatsächlich das eingetreten, was man gedacht hatte oder was man nicht gedacht hatte. Dementsprechend haben die dann nochmal 4-5 Stunden Zeit, sich vorzubereiten. Und dementsprechend passiert ja eigentlich überhaupt nichts Überraschendes mehr. 1% mehr für die Partei X oder Y völlig egal, was da ist.
Was aber jetzt ein interessanter Gedankengang, den ich gerade hatte, wenn zum Beispiel Europawahlen sind oder Wahlen, die gleichzeitig in verschiedenen Regionen stattfinden, dann ist es ja verboten, dass Ergebnisse veröffentlicht werden in manchen Gebieten. Ich glaube, das war jetzt bei der jetzigen Europawahl im Mai, war das, glaube ich, so. Da war irgendwer,
ich glaube, Holland, ne?
oder
Belgien, ne? Haben schon vorher gewählt, meine ich.
Oder irgendwer war hinterher und dann haben die ja mit Pistolen auf die gezeigt und da steht euch und veröffentlicht euer Ergebnis, weil das würde ja den Wähler beeinflussen, der noch nicht gewählt hat. Und dann stellt sich ja die Frage, ist das mit diesen Prognosen oder den Umfragen nicht genau das Gleiche, weil die mittlerweile technisch betrachtet oder statistisch betrachtet so genau sind, dass man es eben vorhersehen kann, wie du gesagt hast, und in dem Effekt ja genau das Gleiche hat, wie wenn Region A schon das Ergebnis rausposaunt und dadurch B mit beeinflusst. Ich will nicht wissen, wie viele Leute CDU gewählt haben, weil sie im Vorhinein gesagt gekriegt haben, ja, aber über 30% schafft sie, also es ist immer noch eine wertvolle Alternative. Auf der anderen Seite sind immer viele Kleinstparteien, viele Leute, die sich nicht trauen, Kleinstparteien zu wählen, weil von vornherein schon klar steht, dass die halt mit 3% keine Chance hat.
Ja, oder vielleicht auch einfach der Effekt, ich wähle jetzt CDU in Sachsen, weil ich weiß, dann habe ich den Wahlsieger gewählt. Einfach so zu sagen, ich möchte zum Team der Gewinner hören. Das ist der erste Euro. Ich möchte zur Gruppe der Gewinner zählen. Allein dieser Effekt.
Ja, und oder andersrum mit der SPD dann eben. Wenn scheiße, die SPD ist ja so am Versagen wieder, dann sind die Leute, die vorher auf der Kippe standen, kriegen dann von Forschungsgruppe Wahlen so ein Ergebnis vorher prognostiziert und dann sagen die, nee, dann lasse ich es halt sein.
Das ist vielleicht auch so eine Erklärung für jetzt einen Wahlerfolg der AfD. Sobald die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, trauen sich noch mal 5% mehr Leute, die zu wählen, weil ja schon 15% der anderen Leute das gemacht haben. Wenn das jetzt nur 3-4% gewesen wäre, das ist ja ähnlich wie bei einer Kleinstpartei, nur dass da noch die 5%-Hürde eine Rolle spielt. Aber dass man da wirklich versucht, ja, der sozialen Gruppe, auch wenn man sie nicht kennt, aber sich trotzdem daran anpasst, dann den Menschen als Herdentier zu haben.
Ja, oder zumindest das halt so eine, ja, das auch bei den alten Volksparteien, CDU, SPD, war ja auch dann so eine watteartige Verzögerung. Das könnte man dann auch überlegen, ob das mit reinzählt, weil wenn man nur die Programme oder die Entwicklung oder die Arbeit gesehen hätte und sieht halt, die macht Scheiße, aber gleichzeitig sind es ja immer noch 35%, die wählen, dass man sich dann eben nicht traut zu wechseln. Schwierig, vor allem, wir haben ja im Grundgesetz eine geheime Wahl drin stehen. Vielleicht sollte da mal jemand Kluges drüber nachdenken, ob das denn noch so geheim ist, wenn jemand vorher schon weiß, wie viel Prozent welche Parteien hat. Ja, also natürlich im Hintergrund bezieht sich es natürlich darauf, dass mir keiner über die Schulter guckt, wenn ich mein Kreuz mache. Aber wenn man das ein bisschen erweitert, weiß ich gar nicht.
Es geht ja so weit, dass man sogar noch nicht mal Fotos von seinem Wahlzettel veröffentlichen darf, ne? Also man darf hier noch nicht mal kommunizieren eigentlich, was man gewählt hat. Ah, okay, da ist ja regelmäßig immer wieder, wenn hier irgendwelche B-Prominenten da zur Wahl aufrufen wollen oder irgendwelche Leute einfach schnell einen Schnappschuss von ihrem Wahlzettel gemacht haben, ohne dass man sieht, was sie überhaupt gewählt haben, dass es dann schon strafbar ist, weil man damit ja die Wahl beeinflusst.
Ja, ja.
Und da ist natürlich die Wahlumfrage, es ist ja auch so, ich glaube, eine Woche vorher dürfen keine Umfragen mehr veröffentlicht werden.
Ja.
Und ein paar Tage vorher haben sie auch die Zeitungen irgendwie schon geeinigt, dass sie dann auch schon weniger nochmal erzählen, wie das, ja, wie die letzten Umfragen waren. Was ja auch schon wieder ein krasses Zeichen ist, was man von seinen Wählern denkt, wenn die davon beeinflusst werden, was in der Zeitung steht. Also, ne, das würde ja, dafür sprechen, dass der Wählerwille sehr leicht beeinflussbar ist.
Ja. Ich glaube, das habe ich vielleicht schon mal gesagt im Podcast, dass die Amerikaner, wie die das sagen, und jetzt darf ich auch Englisch zitieren, bei denen heißt der Wahlkampf ja working the crowd, also die Menge bearbeiten. Und also ich finde, das ist eine der deutlichsten Aussagen in diesem Zusammenhang, wie sich Politiker oder wie sich auch Bürger, weil die Amerikaner benutzen den Begriff ja selbst, wie bei denen eigentlich Demokratie wahrgenommen wird, dass man halt eben einfach mit Werbung gewinnt und nicht mit mündigen Menschen.
Ja, und nicht mit Inhalten, ne, sondern mit dem besten Spruch oder mit dem schönsten Gesicht oder mit was auch immer für ein Wohlfühlgefühl, dass man da was macht. Oder Seiten, man ist halt auf der Seite der Guten.
Ja, genau. Also Demokratie abschaffen.
Zuerst mal Wahlumfragen verbieten und wenn es dann nicht besser ist.
Frage, bist du da auch kritisch gegenüber die Wahlumfragen?
Was meinst du mit kritisch?
Würdest du dich gegen Wahlumfragen positionieren?
Ja, also lass dir einmal im Jahr das sein oder so. Ich finde ja auch nichts Schlimmeres als diese ganzen Diskussionen jetzt. Ja, jetzt haben wir die Regierung, wie viel hat SPD und CDU zusammen? 55% oder so, und jetzt sind wir aktuell bei Umfragen bei 35%. Also haben sie schon. Dann sagen ja irgendwelche Journalisten oder irgendwelche Leute, ja, die sind ja damit nicht mehr legitimiert, weil die ja so schlecht sind in Umfragewerte. Ich sage, also es zählt das, was am Wahltag passiert, und das ist für 4 Jahre, und man kann darüber streiten, dass keiner dieser Idee oder diesen 4 Jahren zugestimmt hat. Aber der macht sich damit nicht, derjenige delegitimiert sich nicht damit, nur weil jetzt die Umfragewerte anders sind. Also jetzt irgendwie die Politik nach Umfragenwerten auszurichten, kannst du ja direkt den Pöbel entscheiden lassen, und dann wird es wahrscheinlich eher zum Scherbengericht wie bei Sokrates kommen, als zu besseren Entscheidungen.
Ja, das Scherbengericht hat ja hervorragende Ergebnisse hervorgebracht, also das vergisst man ja auch immer wieder. Vielleicht jetzt für die nicht ganz nerdigen Zuhörer, und da ist der erste Euro. Wie war es, der unbeliebteste Politiker wurde draufgeschrieben, ne, auf die Scherbe?
Und so weit reicht meine klassische Bildung jetzt auch wieder nicht.
Okay, also ich glaube, das war dann im antiken Griechenland, gab es halt die Möglichkeit vom Volk, also vom Vollbürger, auf die Scherbe den Namen des unbeliebtesten Politikers zu kritzeln. Und wenn dann diese Person am Ende bei der Auszählung die meisten Stimmen bekommen hat, also der schlechteste Politiker sozusagen war, wurde der rausgestimmt. Also ähnlich wie bei RTL-Shows, die es heute gibt. Und dann musste der, ich glaube, für 10 Jahre in der Verbannung leben.
Ins Exil, ne? Das war richtig drastisch.
Genau, ja. Also es war für damalige Verhältnisse ja noch viel schlimmer. Heute sagt man eben, ja gut, dann wandere ich halt aus. Aber wenn man irgendwie im antiken Griechenland ins Exil muss, dann ist man eigentlich schon halb verhungert. Und so eine schlechte, also so eine Negativauslese war eine ganz interessante Sache, wobei die eben auch viel Kritik auf sich gezogen hat, zum Beispiel von Heraklit, meine ich, der ein alter Philosoph. Weil da wurde dann auch er beschreibt das schön, von diesem wahnwitzigen Demos, also diesen verrückten, blöden Leuten mit ihren Stimmen, wurde ein sehr fähiger Politiker raus aus dem Amt gestimmt. Laut Heraklit hatten die Leute keine Ahnung, und dann gab es damals auch schon Streitereien.
Ja, ich meine, das müssen wir unseren Zuhörern nicht sagen, ne? Die liberale Lösung ist einfach zu sagen, weniger Politik. Dann muss man auch nicht den blödsten oder den Bestpolitiker auswählen, sondern einfach sagen, weniger Politik, dann können alle weniger falsch machen.
Ja, oder halt weniger Politiker mit mehreren Scherbengerichten, bis keiner mehr übrig ist.
Ich habe irgendwann mal, nachts haben wir uns mal auch in einer Dissidentenrunde mal überlegt, dass wir vielleicht noch für eine letzte Steuer sind, die man den Bundesbürger noch aufhebt. Und damit wird eine Insel irgendwo in der Südsee gekauft. Und alle Politiker aus allen Parlamenten werden dorthin verfrachtet. Und das wird das Letzte sein, was aus einer Steuer bezahlt wird.
Ja.
Und dann haben wir am nächsten Tag neue Politiker.
Hört sich aber sehr nach Planwirtschaft an.
Aber es sind ja bisher immer nur die falschen Pläne gemacht worden.
Ach so, ja. Müssen wir mal ausrechnen lassen.
Oder war das jetzt die falsche Umsetzung? Die Pläne waren gut? Ich komme da manchmal bei den Ausreden durcheinander. Ja,
fehlende Kommunikation.
Ja, das Ganze.
Zwischen Marx und Stalin. Aber wir sind eigentlich schon bei 20 Minuten angekommen, ne?
Ich glaube schon. Dann
das war kurzweilig, liebe Freunde. Oder sollen wir noch mein Thema machen oder meine Erzählung?
Ach, wir waren ja aus der Sommerpause. Die Leute vermissen uns ja schon.
Na gut. Und zwar haben wir vor kurzem zusammen in Köln gezecht, der Arno und ich, mit unseren Mitbewohnerinnen auch. Und der Grund dafür war aber eigentlich ein trauriger, weil ich mich in Köln für den ersten Triathlon meines Lebens angemeldet habe oder hatte. Und auch mit einem anderen Freund zusammen. Wir haben, ich glaube, mindestens 5 Monate wirklich mit Plan darauf hintrainiert, Ernährung angepasst, den Alltag angepasst auf dieses doch, also es war eine kurze Distanz, also es war jetzt nicht diese krassen Distanzen, von denen man immer im Fernsehen hört. Es ging darum, 700 Meter zu schwimmen, 26 Kilometer Fahrradfahren und 7 Kilometer laufen im Abschluss. Aber trotzdem, wenn man diese 3 Disziplinen macht, ist das schon ein enormer Trainingsumfang. Also im Schnitt macht man dann 4 bis 5 Mal die Woche Sport. Und ich habe sogar kurzfristig aufgehört zu rauchen und zu trinken, was ich auch bis dato nicht für möglich gehalten habe für diesen blöden Wettkampf. Und habe dann die Sachen gepackt, freitags, wollte eben nach Köln hoch, wo dieser Triathlon stattgefunden hat. Und dann schreibt mir dann ein Kollege in WhatsApp, Arno später dann auch, Triathlon fällt aus. Also kann nicht wahr sein, ist ein Witz, das ist wirklich ein Witz, weil es war halt praktisch am Anmeldetag vor Ort und 14 Stunden später wären die ersten Kohorten gestartet, die halt ins Wasser hätten müssen. Und Stellungnahme war dann nur von diesem Veranstalter, die Stadt hat uns keine Genehmigung gegeben, Originalzitat, weil zu wenig Taucher da waren. Das war dann die Begründung in der Nachlese. Und deswegen hat der Triathlon nicht stattgefunden. Und das war aber alles so dermaßen undurchsichtig und nicht nachvollziehbar, dass zum jetzigen Stand immer noch keiner so richtig weiß, was Sache ist.
Ich glaube, da waren 3.000 Leute hatten sich angemeldet, ne? 3.000 Sportler.
Zwischen 3.000 und 4.000 Sportlern. Das kann man mal hochrechnen. Also ich hatte die kurze Distanz, ich habe, glaube ich, 70 Euro bezahlt. Eine Langdistanz, also was die Leute da auf Hawaii machen, dieser Ironman, wie man ja ihn nennt, das waren 250 Euro Gebühr. Also muss man sich mal vorstellen, was da an Anmeldegebühren geflossen sind. Und ja, man bleibt wahrscheinlich auf den Kosten sitzen. Man weiß noch zum aktuellen Stand gar nicht, was da passiert ist. Und jetzt hängen alle so ein bisschen in der Schwebe.
Und das Witzigste, finde ich eigentlich an der Geschichte ist, die Art und Weise, wie das abgesagt wurde, hast du mir später erzählt, dass da einfach an dem See oder am Veranstaltungsort einfach so ein olles DIN-A4-Zettelchen hingeklebt wurde. Ja. Und das halt nicht kommuniziert wurde über das Internet oder über die Mails oder was auch immer.
Noch danach, dann danach kam es auch online.
Aber dass man einfach so einen Zettel hinhängt und sagt, findet nicht statt, ist schon nett.
War schon hart, ja. Und kurz darauf waren dann aber auch die Veranstalter vor Ort, das habe ich im Nachhinein auch nochmal angelesen. Der Veranstalter hat dann irgendwie versucht, Rede und Antwort zu stehen, aber hat natürlich den Unmut der Leute auf sich gezogen. Und der hat wohl schon öfters Mist gemacht. Auf der anderen Seite hat aber wahrscheinlich der Verband von Nordrhein-Westfalen und die Stadt Köln ihm auch Knüppel in die Beine geschmissen. Also wie gesagt, weiß keiner so richtig, was los ist. Und das war jetzt ein unfassbar enttäuschender Abschluss, weil ich mir ja gewünscht hätte, dann so meine erste Saison als Hobby-Triathlet hinter mich zu bringen. Aber dann hatten wir den Freund Arno in der Nähe und dann konnten wir uns wenigstens gepflegt betrinken, wie sonst auch immer.
Ja, und du kannst wieder anfangen mit dem Rauchen.
Genau, ja.
Ja, es ist ja irgendwie faszinierend. Du hast mir dann erzählt, dass so welche Großveranstaltungen müssen geplant werden und ja die Anmeldung geschaltet werden, bevor es eine offizielle Zusage von der Stadt gibt.
Ja.
Weil es so lange Vorlaufzeiten gibt für die Beantragung und für die Genehmigungsverfahren, dass man sonst halt das irgendwie 2 Jahre vorher machen musste, den Prozess starten. Und dass man da halt schon ja auf gut Glück spielen muss, dass die Stadt überall mitspielt und alles genehmigt, und bevor man überhaupt die Anmeldung starten kann.
Genau, ja. Also es ist so, dass jetzt lustigerweise der Triathlon-Veranstalter hat aktuell die Anmeldung für 2020 schon freigeschaltet. Also wenn man nächstes Jahr dann nochmal sein Geld verspielen will, dann kann man da gerne mitmachen. Aber ja, man schaltet zuerst die Anmeldung frei, damit die Athleten praktisch wissen, wann welche Rennen sind. Und wie gesagt, die Stadt braucht dann relativ lange, weil die bürokratischen Mühlen so langsam arbeiten. Und dann wird aber normalerweise so ein Ding immer freigegeben. Es gab jetzt mehrere Gründe für diese Querelen. Zum einen hat der Veranstalter, ist ein unabhängiger Veranstalter, und er hat sich im Vorfeld schon über die monopolartigen Strukturen in Deutschland beschwert, weil Triathlons alle praktisch über Verbände stattfinden, über große Verbände, und das ist in Nordrhein-Westfalen die Triathlon Union oder so heißt die. Und da hat aber dieser Veranstalter sich gar nicht erst angemeldet, weil er von Anfang an ja ein unabhängiges Rennen machen wollte. Da vermuten jetzt viele, dass dann der Sportverband über die Stadt Köln dann am längeren Hebel gesessen hat. Ein anderer Grund, der genannt wurde, 2017 ist jemand ertrunken beim Schwimmen, und deswegen hat die Stadt wohl erschwerte Bedingungen an diesen Schwimmsicherheit gestellt oder erschwerte Anforderungen, und deswegen mussten 3 Taucher vor Ort sein. Und das war dann wohl der ausschlaggebende Grund, dass er keine 3 Taucher gefunden hat. Allerdings ist mir vollkommen unklar, warum man sowas erst dann Freitagnachmittags weiß und nicht eine Woche vorher von mir aus.
Ja, das klingt so ein bisschen wie das, was man dem falschen Kapitalismus vorwirft, dass da Monopol oder Oligopole, Strukturen dieser Form, ja, einen Markt dominieren und dann ja Mitbewerber, sei der Mitbewerber jetzt auch dubios oder nicht dubios, über die Bande Stadt-Staat ausschalten, anstatt sich dem Wettbewerb zu stellen. So, daraus ließe sich vielleicht so eine kleine Geschichte spinnen.
Ja, so eine Parabel.
Ne? Ja.
Ja, absolut. Und wie gesagt, zum jetzigen Stand weiß halt keiner so richtig, was abgeht. Ich meine, mir ist es noch gut gegangen. Ich habe mich freitags dann ins Auto gesetzt. Ich hatte das Hotel gebucht mit der Freundin. Und wir haben ja noch ein schönes Wochenende dann zusammen verbracht. Aber wenn ich mir überlege, da sind Leute, die trainieren seit einem Jahr für eine Langdistanz. Das heißt, wenn du das machst, hast du eigentlich keine Freizeit mehr, weil das so umfangreich ist, das Trainingsprogramm. Da sind Hobbysportler dabei, da sind Profisportler dabei, da sind Altersklassenathleten dabei zwischen 70 und 80 Jahren. Die wollen wahrscheinlich den letzten Ironman ihres Lebens laufen, ohne irgendwie einen Herzinfarkt zu kriegen. Da sind Träume dahinter vom Training, und sowas dann einfach kurzfristig abzusagen oder abgesagt zu bekommen, je nachdem, wie man es eben sieht, das ist schon ein hartes Stück, ja.
So ist es. Wenn wir schon beim
Thema. Lustigerweise war es dann noch auch so. Ich habe im Vorfeld mich auch ein bisschen informiert, wo man sich so anmelden könnte. Und es gibt in Deutschland 2 riesige Veranstalter. Das ist der Ironman, der heißt so. Das ist das Unternehmen praktisch hinter dem großen Ironman. Und die Challenge-Familie. Das ist ein deutsches Unternehmen, soweit ich weiß. Und die 2 haben halt eine fast ungebrochene Marktdominanz. Und lustigerweise haben aber in den letzten Jahren sich alle Leute darüber beschwert, dass diese großen, dass es halt keine schönen Events mehr sind, sondern dass halt einfach alle Leute bei diesen riesigen Massenveranstaltungen mitmachen von diesen riesen kapitalistischen Leuten. Und das ist nicht mehr dieses Gefühl von früher und so weiter. Jetzt gab es halt die Möglichkeit, das irgendwie im Kleinen zu machen. Und das ist auch auf jeden Fall mit Zutun des Veranstalters gescheitert. Also ist dann auch die Frage, ob man nicht von diesen großen unpersönlichen Veranstaltern auch ein paar Vorteile hat, weil das Ding läuft halt einfach seit Jahrzehnten und die Leute beschweren sich nur ein bisschen, und soweit ich weiß, ist noch keine Veranstaltung einfach geplatzt.
Früher war alles besser?
Das sowieso, ja.
Das ist so die Sache. Wenn wir schon beim Thema Anmeldung jetzt sind, ne? Sollen wir noch einmal werben für den
Willst du mir jetzt sagen, das war die zweite brillante Überleitung?
Das war die zweite brillante Überleitung. Früher war alles besser. Früher war auch auf Usedom alles besser. Heute ist es immer noch gut. Und da findet im Januar die EF-Konferenz statt, wo, glaube ich, die letzten Tickets noch zu erwerben sind.
Ich glaube ja.
Auf ef-magazin.de. Und vor allen Dingen, was ja uns viel mehr interessiert, der EF-Jungautoren-Wettbewerb nähert sich seiner Ziellinie, und der wird nicht kurzfristig abgesagt, sondern am 30. September Einreichungsschluss an das Eigentümlich Frei, das Magazin, findet man alles bei denen auf der Homepage. Das Thema ist Dissidententum heute und vor 30 Jahren oder so, soll man nachschauen, Und wir beide können nur sagen, wenn ihr unter 30 seid, macht da mit.
Ja. Das werden, weiß ich, wie viele Plätze sind es? 20 Plätze, 15 Plätze von den jungen Autoren, die sowieso vergeben werden. Das heißt, wenn ihr gar nicht so brillant im Schreiben seid und das gewinnt.
Ach, wie zum Beispiel Arno, du hast überhaupt Arno keine Ahnung vom Marketing. Das darfst du doch so nicht sagen.
Doch, klar. Wenn man ein sehr guter Schreiber ist oder auch ein guter Schreiber, dann hat man immer noch die Chance, in die Endrunde zu kommen. Und dann wird man eben auch nach Usedom eingeladen.
Genau, das ist die Sache. Und wie gesagt, es ist ja auch ein Schreiblehrgang. Man muss noch nicht perfekt sein, dass man lernt das ja, da ja auch ein bisschen. Ja,
Lernen, genau.
Wir haben ja auch so angefangen.
Ja.
Genau, und ansonsten machen wir die übliche Werbung zum Schluss an alle anderen über 30-Jährigen. Teilen, liken, kommentieren. Und
Glocke anklicken.
Genau, und Däumchen geben und vor allen Dingen dem Nachbarn das erzählen. Heute nicht mehr den Freunden erzählen, sondern dem Nachbarn das erzählen.
Mich würde mal interessieren, ob es irgendjemand macht, wirklich Werbung seinem Nachbarn erzählt. Also jetzt fürs Herrengedeck. Ja. Irgendwo in Deutschland jetzt einer klopft und sagt, ey, wusstest du schon, da gibt es einen coolen Podcast? Naja, vielleicht.
Genau, und dann soll sich der Nachbar bei uns melden, herrengedeck@lightbeat-radio.de. Und uns ein Thema vorschlagen, worüber wir das nächste Mal dann diskutieren.
Machen wir, ja.
Also, Herr Nachbar, melden Sie sich.
Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.